Schaut jemand von euch die Frauenfußball-Europameisterschaft? Guckt das jemand irgendwie? Ab und zu. Habt ihr am Dienstag, der Walter lacht, die Frauen spielen guten Fußball, manchmal. Am letzten Dienstag haben sie nicht so guten Fußball gespielt. Aber da war eine Situation, die hat das Spiel dann letztendlich entschieden. Und zwar am Ende, ich glaube, es war noch eine Minute zu spielen, da nimmt die Torfrau den Ball und macht einen Abstoß, will ihn zumindest machen, nimmt ihn in die Hand und schießt. Und die Alexandra Popp, die so eine Stürmerin von Deutschland, hält einfach nur den Latschen hin und schon war er im Tor. Das hast du gesehen, ja? Ich hab's mir hinterher nochmal angeguckt, weil ich hab's das erste Mal versäumt, dachte ich, das will ich echt nochmal sehen. Und ihr kennt das vielleicht, Leute, die einen Elfmeter verschießen oder denen sowas passiert oder die ein Eigentor fabrizieren oder irgendwas, eine entscheidende Situation verstolpern, die nennt man dann eine tragische Figur. Ja, das wird dann so oft, dieser Begriff wird auch oft verwendet im Fußball von den Moderatoren, von den Reportern. Jetzt nicht bitte, nachher, ja? Francesco, nachher. Genau, gibt es keinen Fußball. Das, genau, hast du vollkommen recht. Das Thema ist auch nicht Fußball, sondern das Thema, das war die Einleitung. Aber ich weiß nicht, ob es im Himmel keinen Fußball gibt, da will ich auch gar nicht drüber diskutieren. Auf jeden Fall gibt es solche tragischen Figuren immer wieder. Und das ist so ein Begriff aus der Literatur, das ist jemand, der in einer Geschichte irgendwie das Ziel nicht erreicht oder es irgendwie nicht schafft, das, was er sich vorgenommen hat, irgendwie umzusetzen, ja, und dann hat man Mitleid mit der Person. Ich weiß nicht, wie es euch geht, dann denkt man, ach ja, toll, Deutschland hat gewonnen, eigentlich haben sie nicht verdient gewonnen, aber die arme Torfrau, ja, so in dem Zusammenhang. Und in der Bibel gibt es auch tragische Figuren, eine ganze Menge. Und eine davon, die ragt so ziemlich heraus, finde ich, oder ist, wenn man genau hinguckt, ist das eine wirklich schwierige Geschichte, und zwar ist das die Geschichte von Lea. Lea war die ältere von zwei Töchtern eines Mannes namens Laban, und der Laban, das war der Bruder von Rebekka, und der Ehefrau von Isaak, also dem lange versprochenen Sohn, dem Sohn von Abraham, dem Urvater des Glaubens. Und des Volkes Israel. Wir wissen über Lea nicht viel, also es steht nicht viel in der Bibel. Es steht nicht drin, welche Träume und Sehnsüchte sie hatte, wie ihre Kindheit ausgesehen hat, wie ihr Charakter war. Das wird uns alles nicht weitergegeben. Aber die Geschichte beginnt damit, dass ein junger Mann ins Leben der Familie von Laban tritt, nämlich Jakob, der Sohn von Isaak und Rebekka, also der Neffe von Laban. Jakob war der jüngere von Zwillingen und sein Leben war von Anfang an geprägt von Rivalität mit seinem älteren Bruder Esau. Und eines Tages eskalierte diese Rivalität, diese Konkurrenz zwischen den beiden so sehr, dass Jakob sagte: Ich muss weg, sonst kracht's hier, ja? Es wird schwierig, ich muss mein Leben retten. Und deshalb kam er zu seiner Verwandtschaft in die Fremde, nach Haran. Und als er dort ankam, da passierte schlaflos in Seattle, E-Mail für dich, Casablanca. Die Esther nickt, die Carla lacht, ihr wisst, was ich meine, eine richtige Filmromanze. Also Jakob kommt an einen Brunnen, an dem sich Hirten und mit ihren Herden versammeln. Und während er sich mit den Hirten unterhält und nach seinem Onkel fragt, kommt seine Cousine Rahel, die die Herden ihres Vaters ebenfalls zu diesem Brunnen bringt, um ihnen Wasser zu geben. So lernen sich die beiden kennen und Jakob verliebt sich Hals über Kopf in sie. Das passiert einfach und so sehr, dass er mit seinem Onkel einen Deal abschließt, 7 Jahre lang für seinen Onkel als Hirte zu dienen. Und vielleicht kennt ihr das Lied von Manfred Siebald, Mein lieber Jakob. Kennt das jemand? Wunderschön hat er diese Geschichte aufgenommen, in einem Lied verewigt, ganz wunderbar. Hört es euch mal an auf YouTube, Mein lieber Jakob von Manfred Siebert, ganz, ganz wunderbar. So diese Filmromanze verarbeitet. Also er ist bereit, 7 Jahre lang für seinen Onkel als Hirte zu dienen. Und am Ende dieser 7 Jahre verspricht Laban, ihm die Rahel dann zu geben. Und er freut sich darauf. Und ich kann mir so vorstellen, wie er dem Tag dann entgegenfiebert und denkt, ach, endlich gehört sie mir, endlich ist sie die meine, ja. Und die Bibel erzählt, dass diese 7 Jahre ihm vorkamen wie 7 Tage. So sehr hat er sie geliebt und hat sie begehrt. Und es kommt der Tag der Hochzeit und damit fängt natürlich die Tragödie in dieser Geschichte so richtig an. Die Feierlichkeiten nehmen ihren Gang. Ja, und so eine orientalische Hochzeit, die dauert nicht etwa einen Tag, so wie bei uns, sondern die geht bis zu 2 Wochen. Zu der damaligen Zeit besonders. Ich weiß es von meinem Vater, weil der hat Musik gemacht auf Hochzeiten. Und daher sagt er, das ist dann eine sehr lange, schöne Feierlichkeiten, die einfach sehr lang gehen. Und die Feierlichkeiten nehmen ihren Gang und der Brautvater bringt die Braut zu Jakob. Die Menschen sind begeistert und feiern und freuen sich und alles ganz toll. Aber als Jakob am Morgen nach der Hochzeitsnacht aufwacht, entdeckt er neben sich nicht seine geliebte Rahel, sondern eben die Lea, die ältere Schwester. Warum Jakob das nicht früher gemerkt hat, das wissen wir nicht. Vielleicht hat sie einen Schleier aufgehabt, vielleicht auch, weil es zu dunkel war oder weil er zu viel Interesse hatte. Das wird hier nicht wiedergegeben. Auf jeden Fall war er zutiefst erschrocken, entsetzt. Er fühlt sich natürlich irgendwo auch, natürlich zu Recht verraten und hintergangen. Und deshalb beschwert er sich ganz vehement bei Laban. Und der reagiert recht ungerührt. Ja, es gibt eine Sitte, die besagt, dass die jüngere Schwester nicht vor der Älteren heiraten darf. Und die Ältere ist nun mal die Lea. Deshalb habe ich die Lea als Frau gegeben. Aber du darfst natürlich auch noch die Rahel hinterher heiraten. Aber da ist Laban natürlich sehr geschäftstüchtig. Er sagt, na ja gut, aber dafür dienst du mir noch mal 7 Jahre. Und Rahel, also Jakob liebte die Rahel so sehr, dass er da einwilligte und sagte, okay, mache ich. Und kaum hat er Lea geheiratet, findet auch schon die Hochzeit mit der Rahel statt. Und Jakob tritt die nächsten 7 Jahre im Dienst seines Onkels an. Man könnte diese Geschichte, ihr habt bestimmt schon viele Predigten gehört, über die Beziehung zwischen Laban und seinem Neffen, über die Beziehung zwischen Rahel und Jakob. Aber in dieser Geschichte gibt es, also wie gesagt, noch einen anderen Aspekt. Und da wollen wir heute nämlich drauf gucken, das bittere Schicksal von Lea. Was für eine arme Frau. Stellt euch vor, wie demütigend das gewesen sein muss, als Braut erstmal so einem Mann einfach untergejubelt zu werden, so nach dem Motto, so wenn ich das jetzt nicht mache, Lea, dann kriegst du sowieso keinen ab. Ja, so wie du aussiehst und so wie du dich verhältst. Das kann nur so funktionieren und nicht anders. Das ist so richtig verächtlich. Ja. Und nur über einen Betrug. Und wie furchtbar der Augenblick, als Jakob entdeckte, dass das die Lea war und nicht die Rahel. Und wie sie dann diese tiefe Enttäuschung in den Augen vom Jakob sehen musste und diese Demütigung, ja, so richtig, ich stelle mir das richtig traumatisierend vor, das vergisst man sein Leben lang nicht, meine ich, so etwas, ja. Und irgendwie war dieser Augenblick die Fortsetzung so eines Musters in Leas Leben. Behaupte ich zumindest, ja, dass sich scheinbar schon seit ihrer Kindheit zeigte. Also Rahel und Lea werden in der biblischen Geschichte nur ganz kurz beschrieben, aber trotzdem kann man ein bisschen was draus lesen. Und zwar in 1. Mose 29, 17, da heißt es, Lea hatte glanzlose Augen, Rahel aber war ausnehmend schön. Also die eine war ausnehmend schön, die andere hatte glanzlose Augen. In der wörtlichen Übersetzung heißt es, sie hatte matte oder trübe Augen. Man könnte das auch mit das entsprechende hebräische Wort mit sanft oder zart übersetzen. Aber jüdische Rabbis und Ausleger berichten, dass Leas Augen deswegen so trübe und matt waren, weil sie so viel weinte. Sprich, dieser Ausdruck beschreibt eine tief unglückliche Person. Und damit war Lea natürlich der tiefe Kontrast zu ihrer Schwester, die lebensfroh, temperamentvoll war, andere Leute für sich einnehmen konnte. Sie sprudelte nur so über von Leben und Lea war der scharfe Kontrast zu ihrer Schwester. Und das war das Grundmuster im Leben von Lea. Sie war immer so die Jüngere, die Zweite. Sie war weniger auffällig, ihr wurde wahrscheinlich auch weniger zugetraut. Sie wurde nicht gelobt, sie wurde nicht ermutigt, sie wurde häufig übersehen, sie war unglücklich, weil sie immer wieder auch lieblos behandelt wurde. Das kann man schon so ableiten. Und wenn wir dann die Geschichte weiterlesen, ich mache mal anders weiter. Also man sieht, dass Lea wirklich gelitten hat. Und ich glaube, dass Lea mit ihrer Lebensgeschichte ein eindrückliches Bild für einen Umstand in unserem Leben und dieser Welt ist, unter dem viele Menschen leiden. Und zwar, dass diese Welt so ungerecht und unfair ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde das Leben oft und auch die Welt sehr unfair. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mir oft gewünscht, dass alle dieselben Voraussetzungen haben. Ja, dass alle dieselben Voraussetzungen haben, die wirtschaftlichen Voraussetzungen. So das gleiche Maß an Begabung, an Fähigkeiten. Das gleiche Maß an Erfolg, auch das gleiche Maß an Leid und Schmerz. Das gleiche Maß an Erfüllung und das gleiche Maß an äußerer Schönheit und Attraktivität. Und wir Menschen, wir sehen uns nach Gleichheit, nach Fairness, nach Gerechtigkeit, oder? Aber die manchmal frustrierende Realität ist, dass es eklatante Unterschiede in diesen Dingen zwischen uns Menschen gibt. Wir alle erleben Ungerechtigkeit und Unfairness in dieser Welt. Ja, allein beim Autofahren, ja, kleine Sachen, aber trotzdem ärgerlich. Der Autofahrer vor mir fährt so langsam, dass er gerade noch über die grün-gelbe Ampel kommt und ich muss eine Minute, zwei Minuten stehen bei dieser Ampel, ja, wo es dann wirklich lange dauert. Und wenn man es eilig hat, ist das nervig. So findet man auch, warum, Herr, warum bin ich da jetzt nicht auch durchgekommen? So kleine Dinge, ja. Oder an der Supermarktkasse, ja, ihr kennt das bestimmt, da wird die zweite Kasse aufgemacht, ja, und du gehst dann rüber und dann geht es an der zweiten Kasse genauso langsam, noch langsamer vorwärts als an der Kasse, wo du vorher gestanden hast. Und du denkst, Herr, das gibt's doch nicht. Ja gut, aber wir sind, das waren jetzt so kleine Beispiele, aber wir sind alle manchmal wie Lea und haben so eine Rahel in unserem Leben, der scheinbar alles gelingt. Und weil die Voraussetzungen im Elternhaus einfach viel besser waren als bei dir selber, zum Beispiel. Ja? Oder diese Ungleichheit kann manchmal richtig wehtun. Ja? Und ich kann mich erinnern, wie Senioren mir Leid geklagt haben über ihre körperlichen, über ihre seelischen Leiden. Wenn es denn schon einen Gott gibt, warum muss mir, die ich niemandem was zu Leide tue, immer wieder so viel Elend passieren und den anderen geht es dann viel besser. Ja. Ich bin krank, ich habe Schmerzen, ich kann kaum laufen. Und es quält die Frage, warum passiert mir das und warum geht es dem anderen so gut? Was habe ich getan? Und andere stellen sich dieselbe Frage, wenn auch in ganz anderem Zusammenhang, warum einen meiner Arbeitskollegen von einem beruflichen Erfolg zum nächsten? Und ich bleibe irgendwo beruflich stecken. Warum bevorzugt mein Chef den Kollegen und ich werde übersehen? Warum haben andere Menschen Freunde im Übermaß? Ich tue mich so schwer, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und warum bekommen alle einen Partner, eine Partnerin und ich nicht? Und warum müssen wir ständig mitbekommen, dass wieder eine Familie ein Kind bekommt und ich warte schon so lange drauf? Meine Frau und ich warten schon so lange drauf. Warum kriegen wir das nicht? Und überall sehen wir Mütter und Väter mit Kinderwegen und wir laufen seit Jahren zu zweit herum, obwohl wir uns das sehnlichst anders wünschen würden. Warum darf der eine Mensch überraschend ruhig und friedlich sterben und ich warte seit Wochen und leide und werde nicht erlöst? Manchmal erleben wir diesen Schmerz der Ungleichheit auch in geistlichen Fragen. Warum höre ich von Menschen, in deren Leben Gott Wunder tut, ein Wunder nach dem anderen, und ich bete und es passiert nichts? Warum werden manche geheilt und andere nicht? Warum erleben manche ständig Gottes Reden in ihrem Leben? Bei mir, Gott schweigt, so empfinde ich das. Und warum sind andere offensichtlich gesegnet und ich empfinde das bei mir nicht in der Weise? Und gar nicht so selten empfinden sich Menschen genau wie Lea, ungeliebt, zurückgesetzt, vergessen und verlassen. Und irgendwie übersehen, vor allem auch von Gott. Und es tut ihnen immer wieder weh. Geht es dir auch so? Die Geschichte Leas zeigt uns aber noch ein weiteres, tieferes Bild der gesamten Situation. Direkt vor dem Text, also in der Geschichte von Lea, als sie dann den Segen bekommt durch ihre Söhne, steht in 1. Mose 29, 31a, als aber der Herr sah, dass Lea ungeliebt war. So, und jetzt kommen wir an einen ganz, ganz wichtigen Punkt, der mir in der Vorbereitung für mein Leben sehr, sehr wichtig geworden ist, der mich persönlich sehr ermutigt hat. Als aber der Herr sah, dass Lea ungeliebt war. Das ist eine unglaubliche Ermutigung. Gott sieht nicht aus der Ferne, er ist hier. Er sieht dich. Gott sieht die Ungerechtigkeit, die Ungleichheit, unter der Lea leidet. Gott schaut nicht weg, er verschließt nicht die Augen, er nimmt es wahr, er nimmt es auf das Herz. Er leidet selber mit dir darunter. Gott sieht, es ist ein Kennzeichen des Charakters Gottes, dass Gott sieht. Und das begegnet uns immer wieder in der Bibel, zum Beispiel bei der Magd Hagar, die vor ihrer Herrin Sarah verstoßen wurde, weil sie von Abraham schwanger geworden war. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. 1. Mose 16, 13. Und am Mittwoch hat Elke im Gebetskreis eine Geschichte erzählt, die eigentlich alle bewegt hat. Und zwar, Elke ist ja oft auch am Bahnhof unterwegs und da war eine junge Prostituierte, ich weiß nicht, ob sie jung war, aber auf jeden Fall eine Prostituierte, die komplett verzweifelt war und weinte. Komplett verzweifelt. Und sie sagte: Warum schauen mich die Leute nicht an? Warum schauen sie mir nicht in die Augen? Keiner sieht mich an. Sie gehen an mir vorbei, tun so, als ob ich der letzte Dreck sei, und keiner hat den Mut, mir in die Augen zu schauen. Hagar nennt Gott mit dem Namen El-Roi. Das bedeutet der Gott, der mich sieht. Und auch bei Jesus entdecken wir das immer wieder. Das ist ein Markenzeichen von Gott, dass er hinschaut, dass er ganz genau hinschaut. Er sah die Menschen. Jesus sah Zachäus auf dem Maulbeerbaum. Er sah die seit Jahren blutflüssige Frau. Er sah den unbedeutenden Fischer Simon. Er sah den seit 38 Jahren Gelähmten am Teich Bethesda. Er sah den blinden Bartimäus und viele mehr. Jesus, der menschgewordene Gott, sah die Menschen. Er sah ihre Not, die Ungerechtigkeit, die Unfairness, den Schmerz der Ungleichheit, unter dem sie litten. Dieser Gott sieht auch dich. Gott sieht dich. Er schaut nicht dich an, um dich zu richten, um dich zu verurteilen. Er schaut dich an, weil er dich liebt. Er schaut dich mit Augen der Liebe an, mit einer Annahme, die ihresgleichen sucht, die es nirgendwo anders gibt. Und er schaut dich an mit Begeisterung über dich, mit Leidenschaft für dich. Und vielleicht fragst du das im Gebet, in einer Gebetszeit immer wieder: Gott, siehst du mich eigentlich? Siehst du meine Situation? Siehst du eigentlich, wie es mir geht und wie mir zumute ist? Und die Geschichte von Lea und von so vielen anderen der Bibel zeigt uns, ja, Gott sieht. Und ich glaube, die biblische Geschichte zeigt uns auch, dass Gott unter der Unfairness, der Ungerechtigkeit in dieser Welt leidet, so wie wir. Ich meine, dass es unfair zugeht, das ist nicht Gottes Schuld, das war nicht sein Wille. Das war nicht das, was er wollte. Das ist einzig und allein das Ergebnis und die Konsequenz, dass wir Menschen gesündigt haben. Ganz einfach. Dass Adam und Eva von der verbotenen Frucht gegessen haben und wir alle, jeder von uns, es ihnen gleichgetan haben. Weil wir nicht nach dem Bilde Gottes für unser Leben leben, ist etwas in dieser Welt kaputt gegangen. Wir leiden unter diesem Zerbruch. Ungerechtigkeit und Ungleichheit sind ein Teil davon. Und Gott leidet genauso darunter wie wir. Und er tut auch etwas dagegen. Das ist der Grund, warum Jesus Zachäus vom Baum herabholte und sich bei ihm zum Essen einlud. Das ist der Grund, warum er zuließ, dass die blutflüssige Frau ihn berührte und geheilt wurde, als Jesu Gewand anfasste. Das ist der Grund, warum Jesus dem Gelähmten befahl, aufzustehen und dem blinden Bartimäus sehend machte. Und auch den Simon Petrus zu einem Freund und zu einem Jüngern machte. Und das ist auch der Grund, warum Gott, als er die ungeliebte Lea sah, sagte: Ich will sie fruchtbar machen. Sie war ja unfruchtbar. Die Lea hat keine Kinder bekommen. Und sie soll zuerst Söhne bekommen und nicht zu wenig. Und ich werde sie so hochachten, dass aus ihrem Stamm, aus dem Stamme Juda, der Messias, der menschgewordene Sohn Gottes, Jesus, entstammt. Gott leidet unter der Ungerechtigkeit dieser Welt. Und er ist ein Gott, der deshalb Gerechtigkeit und Recht schafft. Und es ist schön, wenn wir erleben dürfen, dass er das auch bei uns tut. Ich glaube, die Lea hat insgesamt 6 Söhne bekommen. Und einer davon war eben der Juda. Das muss man sich vorstellen. Und sie hat sie nacheinander bekommen. Sie hat zuerst 4 bekommen und dann hat sie noch den Simon bekommen und den Juda, genau am Schluss, nachdem Rahel dann auch noch welche bekommen hat. Und dann hat Gott noch einen draufgesetzt. Und das ist absolut, das hat sie mit Sicherheit hat ihr mit Sicherheit ein freudiges Angesicht bereitet. Ja, sie konnte dann vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich von Herzen lachen und sich freuen. Und vielleicht fragst du dich aber, warum erleben wir dieses Recht nicht immer? Es bleibt doch eine Realität, dass auch für einen Gläubigen nicht jede Unfairness von Gott so einfach besiegt wird. Und es wäre doch viel schöner, wenn wir erleben könnten, dass Gott uns sieht und dass er immer eingreift und ausgleicht, was uns schmerzt. Es ist leider nicht so. Ja. Leider bleibt viel Schmerz der Ungleichheit bestehen. Das kommen wir nicht dran vorbei, weil sie einfach Teil dieser Welt ist. Das heißt aber nicht, dass Gott dich und mich nicht sehen würde. Er sieht uns. Er steht uns bei. Er will dich und mich tragen im Schmerz. Er weint, er klagt mit uns. Aber Gott verspricht dir und mir auch, es kommt der Tag, vielleicht nicht während deiner Zeit hier auf der Welt, aber er kommt und an dem alle Tränen abgewischt werden. Alle Tränen abgewischt werden und kein Leid und kein Schmerz und keine Ungerechtigkeit und keine Unfairness mehr sein wird. Der Tag kommt, hab Geduld. Warte darauf, ich warte mit dir, ich warte genauso darauf auf diesen Tag. Ein letzter Gedanke, Gott ist ein Gott, der dich sieht, der dich und mich im Schmerz der Ungleichheit sieht. Und deshalb sollten wir uns als seine Nachfolger fragen, sehen wir das auch? Und nicht nur, wenn du selbst betroffen bist, siehst du die Menschen um dich herum, die leiden, die darunter leiden? Siehst du denjenigen, der nicht so vom Glück des Lebens geküsst ist, wie du es vielleicht bist? Den Einsamen, den Kranken, den Vergessenen, den weniger Erfolgreichen, der weniger hat als du, den, dessen Gebet nicht oder nicht erhört wurde, den, der unscheinbar ist, der sich an den Rand gedrängt fühlt. Siehst du diese Menschen? Siehst du die Ungerechtigkeit, unter der sie leiden? Und siehst du, dass du auf eine Art beschenkt bist, die andere nicht bekommen haben? Und dass du das letztendlich nicht wirklich verdient hast? Und bewegt dich das? Bewegt dich das, Mitgefühl zu haben und mitzuleiden mit diesen Menschen? Bewegt dich das auch dazu, das zu tun, was du kannst, um der Ungerechtigkeit in dieser Welt ein Stück zu begegnen? Und die Gemeinde ist genau dafür da, ein Ort, wo Menschen, die sich ungerecht behandelt fühlen, die sich ungeliebt fühlen, die sich zurückgesetzt fühlen, die sich übersehen, als übersehen empfinden. Das ist ein Ort für die Menschen, die denken, ich bin ungerecht behandelt worden. Wo ist die Gerechtigkeit? Wenn wir sie nicht bei Jesus finden und in der Gemeinde, wo dann? Wir haben die Mittel, wir haben die Möglichkeit, um Menschen zu begegnen und dieser Ungerechtigkeit zu begegnen, mit Großzügigkeit, mit Hilfsbereitschaft, mit Mitgefühl und einem weiten Herzen. Und ich werde jetzt gleich beten dafür, dass du in deinem Leben erlebst, dass Gott dich sieht. Dass Gott dich sieht in deiner Situation, dass du es vor deinem Auge siehst, wie Jesus dich anschaut. Und dass du einfach spürst, dass dieser Jesus dich ohne Vorbehalte annimmt und liebt in deiner Situation und dir helfen will. Und dass dir der Heilige Geist auch zeigt, wen du in der einen oder anderen Situation ansehen sollst, für wen du ein Herz haben sollst. Amen.